Moin und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Es ist Dezember, es ist Vorweihnachtszeit und irgendwie ist diese Zeit gar nicht so entspannt, wie wir uns das immer vorstellen. Das ist auch der Grund, warum JD heute zum Beispiel gar keine Möglichkeit hatte, zu diesem frühen Aufnahmetermin sich hier in das Studio reinzuwälzen. Aber ich habe zauberhaften Ersatz gefunden und das ist nämlich Dirk Husmann. Und der zauberhafte Ersatz kommt daher, weil du, Dirk, der Würfelmagier bist. Und zwar schon, solange ich Brettspiel denken kann. Moin, Dirk.
Moin. Ach Quatsch, ich glaube, so lange ist es noch gar nicht. Aber ich glaube, dass du schon viel länger Brettspiele spielst, als ich Würfelmagier bin in Wirklichkeit. Aber danke auf jeden Fall für die Einladung.
Ja, und in aller Bescheidenheit möchte ich doch nochmal darauf hinweisen, dass wir immer gerne versuchen, die Fußspuren unserer Gäste so ein bisschen hervorzuheben. Und deine Fußspuren in der Brettspielwelt, die sind ja wohl so deutlich sichtbar wie die Krater auf dem Mond. Dirk, der Würfelmagier, du hast eigentlich schon alles gemacht, oder? Liste doch mal so auf, wie umtriebig du unter dem Namen Würfelmagier schon warst.
Angefangen hat es, glaube ich, so, ich würde mal sagen, 2015 etwa. 2015 ging das los, so dass wir angefangen haben zu sagen, okay, wir treffen uns regelmäßiger zum Spielen. Also vielleicht war es auch 2014. Und irgendwie haben wir dann nach einem Namen dafür gesucht und dann kam irgendwie Würfelmagier dabei raus. Das war eigentlich so gedacht als Name für unsere Brettspielrunde. Ja, dann dachte ich aber auch irgendwie, will ich das gerne festhalten, was wir alles spielen. Und natürlich gibt's dann da so die Apps und so. Und dann dachte ich, naja, aber du guckst dir mal dieses Twitter an, da ist ja auch ein bisschen was los. Da habe ich mir so ein Twitter-Account gemacht, glaube ich, irgendwann im April 2015, meine ich, wäre es gewesen. Ja, und dann dachte ich aber auch irgendwie, ja, aber das mit dem Internet willst du auch nochmal kennenlernen, also wie das geht mit dem Blog, weil das machen ja auch viele. Gut, Podcast habe ich mir damals noch gar nicht zugetraut oder sowas in der Art oder gar Video, da war überhaupt nicht dran zu denken. Aber in der Tat habe ich dann irgendwann angefangen und habe gesagt, okay, komm, ich mache das jetzt mit dem Blog. Das war, glaube ich, 2016 dann. Ja, guck mir das mal an, wie das funktioniert. Und überraschenderweise, ich glaube, es war auch 2015 tatsächlich. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, was machst du da jetzt? Dann habe ich immer so ein bisschen was geschrieben, so ganz kurzer Artikel dazu, was wir gespielt haben und wie wir es fanden. Und daraus ist dann der Blog würfelmagier.de entstanden. Es gab so ein paar Punkte in der Entwicklung des Blogs dann, also es war tatsächlich so ein geschriebener Blog, damit hat eigentlich alles angefangen, die ganz wichtig waren für mich. Ich habe nämlich einfach jemanden angequatscht und habe gesagt, hier, hast du nicht Bock auf ein Interview? Das war Ode, den kennt man ja als Spieleautor und jetzt auch selbst als Herausgeber von Brettspielen eigentlich ja mit seinen Game Builders. Und der hat dann sofort gesagt, ja klar, kein Problem. Und dann haben wir so ein quasi Interview bei E-Mail geführt und das habe ich dann veröffentlicht und ich fand es total super, dass das geklappt hat und habe gedacht, krass, das geht ja. Die haben ja alle voll Bock da drauf. Ja, und dann wurde das immer mehr und dann kamen auch immer mehr Ideen dazu. Ich war in Podcasts, unter anderem von Nico von den Prätagogen. Dann hat sich das immer weiterentwickelt. Dann habe ich irgendwann mal versucht, ein paar Videos zu machen. Das gab es dann auch mal eine Zeit lang. Das ist mir allerdings mittlerweile ein bisschen zu aufwendig, muss ich sagen. Aber Spaß gemacht hat es dennoch. Und über die Videos bin ich dann auch wieder in anderen Videos gelandet. Unter anderem eben bei Julia und Stefan im Kanal Spiel doch mal. Ich glaube, wir haben insgesamt fast an die 30 Videos gedreht gemeinsam zu Frisch vom Tisch, hieß das damals. Und Julia ist ja dann auch in der Jury Spiel des Jahres gelandet mittlerweile. Und ja, das habe ich dann gemacht und irgendwann habe ich dann gedacht, so in so einen Verlag reingucken wäre auch mal cool. Und dann war ich noch 3 Jahre bei Board Game Circus, habe den Podcast und den Blog ad acta gelegt mal eine Zeit lang, also ruhen lassen. Und jetzt bin ich Podcaster schlussendlich geworden und da bin ich jetzt und dann auch bei dir.
Ja, und jetzt versteht ihr auch, warum dieser Vergleich mit den Kratern auf der Mondoberfläche so passend ist.
Ich dachte, es wäre vielleicht auf meine Falten und mein Alter.
Du hast ja noch andere Podcast-Projekte am Laufen, denn du hast noch einen, wie ich finde, super hörenswerten Podcast mit dem Namen Die drei Amigos, wo ihr euch über Filme, insbesondere amerikanische Hollywood-Filme, unterhaltet. Ihr, das sind der Solo Manolo und das ist der Matthias Natsch. Und da seid ihr unregelmäßig, aber immer mit ganz großartigen Folgen am Start. Und du machst auch beruflich Podcasts, oder?
Genau, also ich arbeite bei der DK Bank, es ist das Wertpapierhaus der Sparkassen sozusagen und da mache ich alle zwei Wochen einen Podcast mit unserem Chefvolkswirt, da sprechen wir über Finanzmärkte, also was da so passiert an den Finanzmärkten und ordnen das so ein bisschen ein und versuchen auch so ein paar Begriffe zu erklären, die ja manchmal so ein bisschen unklar sind. Richtet sich schon an Leute, die so ein bisschen was schon mal von Finanzmärkten gehört haben, also es ist nicht so ein ganz Einsteiger-Podcast, aber ja, läuft jetzt auch seit 4 Jahren mittlerweile und ich bin da auch recht zufrieden. Mikro trifft Makro heißt der übrigens. Wer es abonnieren will, findet man überall, wo es Podcasts gibt.
Und außerdem bist du ein neugieriger Mensch, denn du hast ein Experiment gestartet oder andere würden vielleicht sagen, du hast dich dem Kaufrausch hergegeben, aber lass uns es heute einfach mal unter dem Aspekt ein Experiment betrachten. Du hast bei einer Internetplattform namens Temu Brettspiele gekauft, deren Preis eigentlich zu gut war, um wahr zu sein.
Genau, also ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich krieg da regelmäßig immer wieder angezeigt, irgendwie meistens auf Instagram oder auch sonst im Internet, hier, guck mal, weil irgendwie scheint das Internet zu wissen, dass ich Brettspiele mag, guck mal hier, super Brettspiel, nur 20 Euro oder nur 4 Euro oder irgendwie sowas, wo ich dann immer gedacht habe, was ist denn das für ein Zeug? Und was?
Ja, oder Terraforming Mars Player Mats, irgendwie total geschenkt, wenn du am Glücksrad drehst.
Ja, genau, lauter so ein Kram. Und da habe ich dann gedacht, nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Habe mir das dann angeguckt und habe dann überlegt, das muss doch irgendwie ein Fake sein. Und habe dann gedacht, wenn du es jetzt wirklich wissen willst, mal, dann musst du dieses Experiment wagen und musst einmal diese Bestellung aufgeben. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt probierst du das aus und habe 2 Spiele bestellt.
Hattest du vorher schon Erfahrungen mit dieser Internetplattform Temu?
Mit Temu hatte ich noch überhaupt keine Berührungspunkte. Ich hatte mal bei einem der Vorgänger, weiß ich gar nicht, ob die noch dazugehören oder wie das ist, das hieß Wish, das war so eine App, da hatte ich mal was bestellt, das war ganz grauenvolle Ware, die dann kam. Aber ansonsten eigentlich keine Berührungspunkte. Wobei die Plattform, wie gesagt, man weiß auch gar nicht mehr so genau, hinter welchen Shop steckt Temu eigentlich noch, weil soweit ich das verstanden habe, haben die auch, sage ich mal, solche Sub-Shops, die gar nicht Temu heißen, sondern die dann halt einen ganz anderen Namen haben. Aber wie gesagt, bisher eigentlich wissentlich keine Bestellung dort getätigt.
Ja, und dann bist du eben aufmerksam geworden auf Scout und Tokaido, 2 Spiele.
Genau.
Und hast ja auch über Instagram einfach versucht, nach außen zu kommunizieren und hast offen gefragt, wie sieht's aus? Soll ich mal kaufen? Ja oder nein?
Genau.
Auf welche Reaktionen bist du gestoßen?
Ach, das war ganz unterschiedlich. Also es gibt Leute, die haben gesagt, ja, probier es mal aus und mach das mal. Und andere haben gesagt, nee, warum willst du da bestellen? Weil da kommt eh nichts Dolles, ist eh alles fake und das darf man nicht unterstützen. Auch nicht für solche Experimente vielleicht besser die Finger davon lassen. Ich habe dann aber irgendwie, hat dann die Neugier dann doch gesiegt, muss ich sagen. Und ja, am Ende habe ich dann gesagt, okay, komm, ich bestelle die 2 Dinger jetzt und guck mal, was da tatsächlich ankommt und ob man das gebrauchen kann oder ob das wirklich fake und nicht gut ist.
Temu wirbt auf seiner Seite mit einer Produktpalette, da bekommst du alles, also vom Nagelknipser bis hin wahrscheinlich zum Mars Rover. Ich habe mal unter dem Begriff Brettspiele so ein bisschen durchgescrollt und bin als allererstes mal ziemlich underwhelmed, würde man jetzt wahrscheinlich sagen, gewesen, denn es gab mal einen Hinweis auf Seven Wonders, das habe ich gesehen. Ich habe auch mal gesehen, dass da vielleicht ein Dixit oder ein Double dabei war. Allerdings dann doch oft eher Spielwaren als Brettspiele. Das erste Mal, wo ich stutzig wurde, ist, dass es also gar nichts Modernes, Aktuelles aus dem Jahr 2024 gibt. Dann habe ich plötzlich gesehen, dass es Azul in dieser allerersten Ausgabe, Azul, das Spiel des Jahres 2018, in verschiedenen Angeboten gibt, nämlich 14 Euro, 15 Euro, allerdings auch 25 Euro. Also da war plötzlich Schnapperpotenzial in der Luft. Und dann habe ich gesehen, dass es House on the Hill in der Deluxe-Version für 28 Euro gibt, mit Gratisversand. Und da wurde ich dann zum ersten Mal dann doch stutzig, ob das alles so legitim sein kann. Dann bin ich noch auf Spiele wie Root, The Crypto, Pandemie gestoßen. Das heißt, für jemanden, der sich in der Brettspielwelt auskennt, der würde da schon etwas finden. Auch das aktuelle Spiel des Jahres, Sky Team, könntest du da bekommen. Beworben in Deutsch. Allerdings, wenn man genau hinguckt, ist das Cover auf Englisch. Und dann steht immer Versand etwa 14 Tage und wenn es länger dauert, kriegst du 5 Euro Rabatt. Dirk, wie lange hast du auf deine Lieferung aus Asien, aus China, vom Mond gewartet?
Ja, also das war in der Tat so ein bisschen interessant, weil es gibt dann, wenn du in dem Bestellprozess bist, also zumindest in meinem Fall, gab es noch die Option Versand über den Landweg. Und dann ist nichts mehr mit 14 Tagen und 5 Euro Rabatt. Dann heißt es, ja, kann bis zu 25 Tage dauern. Werktage, glaube ich sogar. Also ich glaube, bei mir waren es eher 6 Wochen gefühlt oder 8, bis das Zeug hier war. Ich habe zwischenzeitlich schon gedacht, okay, das kommt nie an, das ist irgendwie irgendwo hängen geblieben, das ist nie verschickt worden, whatever. Aber schlussendlich ist es dann bei mir gelandet und anders verpackt, als man es vermuten würde, muss ich sagen.
Dann haben wir ja jetzt quasi, wenn wir so eine Plus-Minus-Liste machen würden, schon mal 2 Aspekte auf der Plus-Seite, nämlich es kam an, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, und du hast darauf hingewiesen, es war gut verpackt für den Transport.
Nee, eben nicht. Es war einfach in der Plastiktüte, in der weißen, wie man das so von, oftmals bei Klamotten, die kriegt man oft in solchen zugeklebten Plastiktüten geschickt. Dabei ist es ja auch okay, weil das ist ja meistens weiche Ware. Also ich habe meistens keine Holzpullover an. Von daher.
Oder Kettenhemde.
Ja, Kettenhemd lässt sich auch klein falten. Also das ist meistens sehr kompakt, wenn man es ausgezogen hat. Nee, aber das kam wirklich in so einem, ja, diese typischen weißen Klebetüten, die es für meistens bei Klamotten gibt, kam das an, da waren die Spiele reingesteckt, zugeklebt, es war ein bisschen, ja, angeeckt hier und da, und da habe ich schon gedacht, für einen Brettspielversand aus China ist das schon ganz schön lapidar verpackt irgendwie, oder sagen wir mal Asien, weil so genau, wo es herkommt, weiß ich schlussendlich ja gar nicht, denn ich habe dann nochmal auf den Adressaufkleber geguckt, da stand dann nämlich drauf Frankfurt Oder. Also als Absender, irgendeine Logistikfirma. Also meine Vermutung ist, das wird über den Landweg, wahrscheinlich per Zug irgendwo hin, und da wird es abgeladen, kommt in ein Verteilzentrum, wahrscheinlich ist das ein großer Container, der da ankommt, und da wird es dann umgepackt in diese besagte Plastiktüte, kommt ein Aufkleber drauf und dann geht's los zu mir.
Also letztendlich ist dann die Bestellung bei dir angekommen, und dann dachtest du dir, dann machen wir daraus mal ein Event, hast die Kamera angemacht, hast dir einen Gast eingeladen und dann habt ihr die Tüte aufgerobbt und habt mal genau untersucht, was ihr da findet. Und da würde ich jetzt wirklich dich gerne bitten, mal so detailliert zu beschreiben, mit welchen Erwartungen, Gefühlen und dann letztendlich Beobachtungen du am Schluss die Kamera wieder ausgemacht hast.
Ja, genau. Also der Gast hieß übrigens wie du, Olli, ist ein guter Freund von mir seit vielen Jahren, und wir haben gemeinsam dann gesagt, okay, komm, wir machen das zusammen irgendwie auf, und dann muss ich das ja auch irgendwie dokumentieren. Da habe ich gesagt, also mache ich ein Instagram Live draus und habe das Reel dann auch nochmal geteilt hinterher. Also wer sich die Zeit nehmen möchte, kann sich das dann auch nochmal anschauen. Genau, wir haben die Tüte geöffnet, haben erstmal geguckt, okay, ist irgendwas kaputt außen? Ja, waren so ein paar Beschädigungen dran, war aber in Ordnung. Das mit Frankfurt Oder haben wir auch nochmal uns angeschaut und haben überlegt, woher kommt das eigentlich? Ja, und dann kamen 2 Spiele aus der Tüte raus, gepurzelt, die jetzt erstmal, muss man sagen, gar nicht so schlecht aussahen. Das Scout, das fühlte sich sehr, sehr gut an, und das Tokaido, da sah man von außen schon, okay, das hat entweder A, ein bisschen gelitten oder war wirklich nicht so gut, weil man da schon von außen sehen konnte, da sind irgendwie Blasen auf dem Cover unter der Haut sozusagen. Das war ein bisschen eingedrückt, wahrscheinlich das aber vom Versand eher. Aber das Scout machte äußerlich erstmal einen guten Eindruck. Mit dem haben wir dann auch angefangen, das haben wir uns zuerst angeschaut. Und da muss man sagen, dass sich das vom Grundgefühl her schon ziemlich gut angefühlt hat. Also da waren, glaube ich, 4 Sprachen dabei. Ich meine, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch lag drin für die Anleitung. Die sahen allerdings so aus, als wären sie irgendwo auf dem Digitaldrucker schnell noch ausgedruckt und gefaltet und geschnitten oder so. Also die wirkten nicht sehr original. Aber die Karten und auch die, sag ich mal, die Stanzteile, die dabei waren, die wirkten schon echt überraschend gut, muss ich sagen. Wenn auch alles nicht ganz präzise gestanzt. Ja, also für mich sah es ein bisschen aus wie Ausschussware oder sowas, wo man gesagt hat, ja, da ist irgendwas nicht richtig, da ist der Karton nicht richtig geklebt oder irgendwie wurde es aussortiert. Ja, aber schlussendlich war das überraschend gut, muss ich sagen. Auch wenn ich das Gefühl hatte, die Kartenqualität war nicht so gut. Und wie gesagt, die Anleitung war vom Druck her nicht gut. Also da konnte man auch manche Sachen nicht so gut lesen, weil es so ein bisschen, ja, wie verschoben war von der Schrift her und so. Aber das war tatsächlich so eins, wo ich gesagt hätte, ja, okay, damit kann man irgendwie leben. Man muss es nicht bis auf die Spitze treiben von der Qualität her. Über den moralischen Aspekt der Sache können wir da nochmal gesondert sprechen. Aber das sah erstmal ganz gut aus, muss ich sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lass uns mal in Tokaido reingucken, weil das ist ja nochmal ein anderes Kaliber. Ich finde immer so ein Kartenspiel, vielleicht hat der eine oder die andere schon mal ein Kartenspiel selber ausgedruckt, da ist es dann so, das kriegt man schon irgendwie hin, dass es halbwegs vernünftig wird. Und wenn man dann eine professionelle Druckanlage hat, glaube ich, kann man da schon ein bisschen was rausholen. Ich war ein bisschen überrascht über die Qualität des Kartons bei Scout. Das muss ich schon sagen, weil da habe ich gedacht, okay, da hätte ich jetzt weniger erwartet. Also wir haben den auch mal neben einem anderen Karton von Oink Games gehalten. Er wirkte schon vom Format und von der Verarbeitung her ähnlich. Also da würde ich jetzt fast sagen, das Experiment könnte man mal wagen, wenn man das unbedingt will. Aber wie gesagt, auch mit Abstrichen. Und wie gesagt, was ich auch nicht machen würde, ist mich darauf verlassen, dass das immer so ist. Also da kann auch mal Mist kommen, ne? Das muss man auch wissen.
Du hast gerade gesagt, wenn man mal selber auf die Idee kommt, sich ein Kartenspiel auszudrucken, das ist ja überhaupt gar nichts Illegales, ganz im Gegenteil. Es gibt ja ganz viele Print-and-Play-Spiele, die sind darauf angelegt, dass dir eben das Spielmaterial zur Verfügung gestellt wird, als in der Regel PDF, du zahlst eine Gebühr dafür, dann darfst du dir das selber ausdrucken, daher auch diese Referenz. Und wenn ihr da mal ganz viel darüber erfahren möchtet oder vielleicht auch Tipps bekommen möchtet, wie ihr das richtig macht, welches Papier und worauf man achten sollte, dann geht natürlich ein ganz lieber Gruß aus an Severn aus der Schweiz mit seinem Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Denn der ist die größte Bastelmaus, die ich diesbezüglich kenne. Und jedes Mal, wenn ich in seinen Podcast zuhöre, denke ich mir, boah, sowas könnte ich auch mal machen. Und am Schluss bin ich dann doch zu faul und zu untalentiert.
Ja, da sprichst du was an. Das habe ich auch schon immer probiert. Also ein Freund von mir, der Uli, der baut sich auch aus Foamcore selber seine Brettspieleinsätze manchmal und konstruiert die auch selber für Spiele, wo es halt nichts gibt, weil 3D-Drucker hat er keinen. Also nimmt er Foamcore, bietet sich ja auch an. Und das finde ich auch mal überraschend, was der da manchmal sich schon gebaut hat an Zeug mittlerweile.
Ja, Foamcore, das war sozusagen die erste Stufe des Inlay-Bauens damals, als 3D-Drucker entweder noch nicht existiert haben oder so unerschwinglich teuer waren. Olli, liebe Grüße an dich von hier, von Olli zu Olli. Ich bewundere dich für deine Leidenschaft, aber für mich ist das überhaupt gar nichts.
Er hat es mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen aufgegeben, weiß ich gar nicht, wie da der Stand ist. Weil das Zeug ist halt auch nicht billig, ne? Und wenn du dann da vielleicht irgendwas konstruierst und merkst, ach scheiße, funktioniert doch nicht so und du hast so ein halbes Ding verschnitten und dann denkst du dir, Mist, irgendwie 4 Euro weg, dann kannst du es dir irgendwann auch einfach kaufen wahrscheinlich.
Kommen wir zurück zu dem zweiten Spiel in deiner Wundertüte, nämlich Tokaido. Ein Familienspiel, das vor allen Dingen deswegen auffällt, weil es in einem ultra-weißen Cover gestaltet ist, auf dem ein sehr farbiges Bild sich dann einfügt. Ja, und dein erster Eindruck war, dass das gar nicht so weiß war, oder?
Genau, das war total grünlich irgendwie, so wie so ein, ich würde mal sagen, Lindgrün oder so könnte man es beschreiben oder so ein leichtes Lindgrün. Ich war ein bisschen überrascht davon, muss ich sagen, weil ich irgendwie immer in Erinnerung hatte, nö, das ist weiß, aber das hat einen leichten Grünstich und ich war mir erst gar nicht so sicher, ist es tatsächlich so oder ist das irgendwie falsch, weil die Pegasus-Version, die ich kenne, die ist weiß. Wenn ich jetzt irgendwie bei Thalia oder Co. und Co. schaue, irgendwelche Webshops, die sind immer weiß, die Cover, da habe ich noch nie was Grünliches erlebt. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich war in Hamburg, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, und da habe ich im Thalia tatsächlich das Spiel gesehen mit einem leicht grünlichen Cover. Und da war ich mir gerade nicht sicher, haben die jetzt ein Fake-Spiel da liegen oder haben die das Cover geändert?
Oder wären wir jetzt ein investigativer Podcast, hätten wir eine Riesengeschichte am Laufen.
Ja, aber das fand ich tatsächlich schon ein bisschen erstaunlich.
Es ist ja nicht unmöglich, dass es mittlerweile eine andere Auflage gibt, in der die Farbzusammenstellung des Covers verändert wurde. Wäre mir jetzt nicht bekannt, denn auch ich assoziiere das immer mit diesem wunderbaren Perlweiß. Das war ja aber nicht nur die einzige Überraschung, die auf euch beide gewartet hat, als ihr in dem Spielmaterial gewühlt habt.
Nee, genau, wir haben es dann einmal geöffnet. Also wie gesagt, die Schachtel von außen sah schon so ein bisschen, war ein bisschen eingedrückt und zwar auch sehr weicher Karton, hatte ich das Gefühl. Kann aber auch sein, dass das im Original so ist. Wir hatten leider nur die Deluxe-Variante als Vergleich, haben dann reingeguckt und haben dann schon gedacht, okay, sieht gar nicht so übel aus. Aber der Vergleich zeigte dann doch, dass es da einige Abweichungen gab. Zum Beispiel waren die Miepel, die dabei waren, kleiner als die aus der Deluxe-Variante. Da sind ja auch nochmal die Holzmiepel dabei gewesen dann, die ja dann auch dem Original entsprechen. Und tatsächlich auch anders lackiert. Also die hatten so einen richtigen Glanz und die Original-Miepel waren ja eigentlich so matt lackiert, würde ich mal sagen. Dann hatten wir beispielsweise festgestellt, dass die Karten in der Version, die ich jetzt bekommen hatte, einen weißen Rand hatten. In der Originalversion waren sie randlos. Also die Spielkarten, die dabei waren sozusagen. Und was war noch? Genau, und die Panoramas, die waren der komplette, ja, Griff ins Klo, kann man fast sagen, weil bei denen war es so, dass die total schlecht ausgedruckt waren. Also auf ganz, ganz ultra dünnem Papier. Die sind im Original auch nicht mega dicke Karten oder sowas, sondern auch relativ dünn. Aber tatsächlich, ja, waren sie hier nochmal eine Kategorie dünner und vor allem, und das fand ich noch erschreckender, auch wirklich schlecht geschnitten, schlecht gedruckt und einfach absolut minderwertige Qualität. Also es war ganz übel. Ja, ansonsten auch die ganzen anderen Teile, die dabei waren, die Stanzbögen waren schief gestanzt zum Teil. Also das heißt, gerade bei dem Geld war dann die haben ja dieses Loch in der Mitte zum Auffädeln auf und also dafür hatten diese japanischen Münzen ja dieses Loch, dass man die auf so eine Schnur auffädeln konnte, damit man sie besser transportieren konnte und vor allem besser abzählen konnte. Die waren zum Teil schief und ganz schlimm war das Spielbrett. Das war ja irgendwie ganz komische Qualität, ganz leicht schief gefaltet auch und so. Also das war ja dann schlussendlich doch ziemlich unterirdisch vom Gefühl her. Der Einsatz war total verdallert. Das kann auch vom Transport gekommen sein. Interessanterweise lagen die Stanzteile, also wir haben das Spiel geöffnet und erstmal gesagt, wo ist denn der Spielplan? Also wir haben nur gesehen, da lagen Karten drin und da lagen Miepel drin. Stanzteile und Spielplan waren nicht zu sehen. Und da dachte ich schon, na toll, fehlt der Spielplan, kannst du gleich wegschmeißen. Aber der war tatsächlich unter dem eigentlichen Inlay, also da ist ja so ein, oder Insert, da ist ja ein Insert drin und das musste man rausnehmen und unten drunter lagen die Stanzteile und auch der Spielplan. Und das hatte seinen Grund, denn normalerweise ist es so, dass man in dieses Insert den Spielplan oben einlegen kann, damit die Karten nicht verrutschen. Und der passt nicht. Also der ist zu groß. Demnach kann man ihn gar nicht oben reinlegen. Das haben die wahrscheinlich gemerkt und haben dann einfach alles unten drunter gelegt, was die Sache wahrscheinlich auch nicht viel besser gemacht hat. Weil eigentlich sollte es ja so sein, dass das alles da oben drauf liegt und dann hinterher alles schön zusammenpasst wieder.
Jetzt hast du das ganze Spielpaket natürlich mit dem geschulten Blick eines Menschen betrachtet, der als Redakteur für Board Game Circus gearbeitet hat und für den Qualität ein ganz wesentliches Merkmal ist. Nehmen wir das mal alles weg und versetzen uns in die Lage eines Menschen, der in der Brettspielwelt eben noch nicht so viel in den Fingern hatte wie du. Würdest du sagen, das Spiel war spielbar? Hätte man es können mit Regel und Anleitung und dem ganzen Material, das dabei war, spielen und hätte eine gute Zeit gehabt? Oder hättest du gesagt, allein schon über die Qualität des Materials wäre da was abgegangen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil sich so lange wie ich schon mit Brettspielen zu tun habe, in der Tat ist es ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, es ist spielbar. Ich glaube, der eine oder die andere hätte sich dann vielleicht gewundert, das ist aber eine komische Qualität, gerade bei den Panoramas. Das sieht aber komisch aus. Aber am Ende des Tages waren alle Karten dabei, es war alles Material dabei, was ich brauche. Es war halt nicht die Qualität, die man vielleicht erwarten würde. Aber in der Tat wäre es vermutlich spielbar gewesen. Allerdings, wie gesagt, mit der Einschränkung, dass vor allem diese Panoramakarten, die wären relativ schnell verknickt gewesen. Die sind quasi auf 100 Gramm Papier oder 120 Gramm Papier oder was auch immer gedruckt. Also wirklich sehr, sehr dünn. Die sind im Original auch auf dünnem Karton, würde ich mal sagen, oder irgendwie sowas. Aber nicht so wie das. Also das war schon unterirdisch, muss ich echt sagen. Und da, ich glaube, da hätte auch jeder gedacht, das ist ja Mist.
Dirk, du hast ja schon bei Scout darauf hingewiesen, dass du glaubst, das könnte so eine 1B-Ware gewesen sein. Bei Tokaido zusammengeramscht, aus Resten konfektioniert, vielleicht ein nachgemachtes Produkt. Was sagt dir dein Bauch?
Also da muss ich sagen, da denke ich, dass, also ich frage mich ja auch bei anderen Sachen, gut, B-Ware ist das eine, aber hier muss ich echt sagen, das fühlt sich nicht mehr wie B-Ware an, weil das ist auch vom Format, also ich, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, der Spielplan passt nicht zum Inlay. Wahrscheinlich hätte ich jetzt hier gesagt, das ist tatsächlich irgendwie eine nachgedruckte Variante, die irgendwie produziert wurde. Ich kann es kaum einschätzen, ehrlich gesagt, weil ich nicht so genau weiß, ja, wie das überhaupt zustande kommt. Das muss ich auch sagen. Also ich wundere mich darüber und ich frage mich auch, ob sich das lohnt, weil Brettspiele sind für mich kein gutes Produkt zum Kopieren. weil die sind ja meistens nicht sprachneutral, damit fängt es ja schon mal an. sie haben irgendwie eine Art von Sprache. Das heißt, ich muss ja zumindest mehrere Anleitungen haben. Das Spiel an sich jetzt, Tokaido, geht sogar. Das ist ja relativ sprachneutral. Nichtsdestoweniger muss eine Anleitung rein. Die war übrigens auch dabei in Deutsch. Allerdings auch in einer ganz komischen Qualität. Also auch da nicht das wahrscheinlich, was sonst dabei liegt, soweit ich das beurteilen kann. Also Aufbau und so war alles ähnlich, aber auch da Druck war auch immer so ein bisschen verschoben und so ein bisschen farbkomisch. Hat sich nicht richtig angefühlt. Also von daher denke ich, das war schon eher, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es eine Raubkopie. Würde ich mich jetzt mal festlegen wollen. Das war kein Original, das war keine gute Qualität, das war irgendwie produziert. Aber ich frage mich schon, wie kommt das zustande? Die Druckdaten scheinen ja die richtigen gewesen zu sein. Man scheint ja auch Zugriff zu haben auf irgendwelche Stanzformen. Man scheint Zugriff zu haben auf Möglichkeiten, Sachen zu produzieren in einer einigermaßen okayen Qualität. Also so ein Brettspielkarton produziert sich ja auch nicht von selbst. Irgendwie muss da Arbeit reingeflossen sein und ich kann es nicht einschätzen. Also entweder war das tatsächlich auch ein Ausschuss vom Ausschuss und da hat irgendeiner richtig Mist gebaut und eigentlich hätte das alles vernichtet werden sollen. Ist dann halt nicht passiert, sondern ist auf Temu gelandet. Oder es hat sich wirklich jemand die Mühe gemacht und das nachgebaut. Wobei ich finde es immer wieder überraschend, ehrlich gesagt, dass man sich die Mühe macht und das ja nachbaut. So ein aufwendiges, relativ aufwendiges Produkt wie ein Brettspiel.
Und damit schließt sich der Kreis der Informationen, die man immer wieder hört, dass über Produktpiraterie in asiatischen Fabriken Produkte auf den Markt gelangen, die nicht den Standards entsprechen, aber eben günstiger produziert werden können, weil dieser kreative Prozess fehlt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf diesen ja fast schon skandalösen Fall darauf hinweisen, bei dem Kelp, ein Zwei-Personen-Spiel von Wonderbow Games, quasi schon über den asiatischen Markt verfügbar war, bevor der Verlag das Spiel überhaupt veröffentlicht hatte. Mhm. Dirk, dein persönliches Fazit jetzt zum Brettspielbestellen bei Temu, wobei ich jetzt nochmal darauf hinweisen möchte, wir sagen euch nicht, was ihr macht und wir sagen euch nicht, wie ihr euer Geld ausgibt. Aber was ist für dich unterm Strich dabei rumgekommen?
Ich muss sagen, ich würde es nicht nochmal machen wollen, weil es ist eine absolute Blackbox, was man bekommt. Man kann es nicht einschätzen. Das ist schon mal das Erste. Das ist immer der praktische Aspekt, würde ich mal sagen. Viel wichtiger ist mir aber darauf hinzuweisen, auf den moralischen Aspekt. Also ich habe das jetzt getan, um mal rauszukriegen, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Für meinen Qualitätsanspruch funktioniert es nicht. Und ich würde sagen, für die meisten, die Brettspiele mögen und spielen wollen, funktioniert es auch nicht. Also was du bestellst und was du bekommst, das können erstens zwei verschiedene Paar Schuhe sein. Und du hast nie die Gewähr, dass das Spiel komplett ist. Wenn irgendwas fehlt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, du wirst es niemals umtauschen können. Das wird nicht passieren. Also das kann ich schon mal sagen. Du wirst es nicht zurückschicken können, weil da musst du es wahrscheinlich nach China zurückschicken und dann kostet es irgendwie 20 Euro wahrscheinlich oder so. Und das lohnt sich ja dann überhaupt nicht. Von daher würde ich sagen, von der praktischen Seite her würde ich es schon mal nicht empfehlen, weil man einfach so eine Blackbox hat, weil man überhaupt nicht weiß, was kommt da jetzt eigentlich an. Was kriege ich schlussendlich für ein Produkt zugeschickt? Und das ist halt was, wo ich schon mal sage, okay, ich will schon die Gewähr haben, dass ich ein anständiges Produkt bekomme und nicht irgendwas, was spielbar ist, aber dann nach zweimal Spielen eigentlich auseinanderfällt. Der zweite Punkt, der ist mir aber eigentlich viel wichtiger und das ist der Punkt, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen. Man kauft das Produkt ja und damit wirbt Temu ja auch so ein bisschen implizit immer direkt von der Fabrik, so. Das ist jetzt in dem Fall nochmal anders, weil es halt einfach ein Fake-Produkt ist. Aber es gibt ja auch genug Produkte, du hast eben schon gesagt, vom Nagelclipser bis zum E-Scooter so ungefähr. Oder ich glaube sogar Autos, E-Autos, kleine kann man sich bestellen oder Mopeds oder so. Kann man da ja alles kaufen. Ich glaube, dass ein Teil von den Produkten ja dann tatsächlich einfach direkt vom Band quasi ins Paket fällt, vom Produktionsband, also gerade so die kleinen Produkte. Allerdings muss ich sagen, ist natürlich bei so einem Produkt auch immer ein kreativer Prozess dabei. Ein Prozess, wo jemand da gesessen hat, ein Autor, der sich ein Spiel ausgedacht hat, eine Firma, die das dann ja finalisiert hat, in der Redaktion weiterentwickelt hat, ein Grafiker, ein Illustrator, eine Illustratorin, eine Grafikerin, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie soll das aussehen, die dann auf die Idee kam, wir machen ein ganz weißes Cover und malen in die Mitte was Buntes rein. Und dieser ganze Prozess, diese ganzen Leute, die umgehe ich eigentlich. Weil normalerweise, gerade bleiben wir mal bei den Autoren, ist es ja so, dass die ja davon leben, dass sie von den Verkäufen, an den Verkäufen in irgendeiner Form beteiligt sind. Sie bekommen also eine Art Tantieme gezahlt, wie beim Buchverkauf auch. Es gibt auch ein paar andere Modelle, aber in der Regel, das ist so das Standardmodell, würde ich mal sagen. All das umgehe ich natürlich. Das heißt, es ist so ein bisschen vergleichbar für mich mit der Piraterie im Filmbereich. Wenn jetzt alle anfangen, nur noch illegal irgendwo Filme runterzuladen, dann wird irgendwann kein Film mehr produziert werden können, weil den Unternehmen eben das Geld ausgeht. Und ähnlich sehe ich es hier auch. Wenn alle nur noch Fake-Brettspiele kaufen, dann gibt es irgendwann keine mehr. Oder nur noch die, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt eben kreativ ersonnen wurden. Und danach ist dann eben Feierabend, weil eben die Firmen sagen, ja, es kommt kein Geld mehr rein, ich muss irgendwie zumachen. Und dann gibt's eben keine neuen Brettspiele mehr. Und das ist so der Aspekt, den man auch immer im Kopf haben muss. Man kauft zwar vielleicht direkt bei irgendeinem Produzenten, das ist nochmal ganz wichtig, bei irgendeinem Produzenten, weil ich glaube nicht, dass das beim Original, in der Originalfabrik entstanden ist, hier mein Spiel. Aber ich umgehe eben auch alle Verlagsstrukturen, die aber wichtig sind dafür, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, an Brettspiele zu kommen, dass ich einen Qualitätsanspruch sicherstellen kann, dass ich Ersatzteile bekomme, weil das ist ja auch viel nicht so klar. Die Ersatzteile, die stammen ja nicht aus irgendeinem Ersatzteillager, wo ein kleines Teil produziert würde. Nee, da werden dann Kartons aufgerissen und es werden dann die Miepel, die fehlen, aus einem anderen Karton rausgenommen, der dann als Ersatzteillager dient sozusagen. Und all das habe ich ja nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt hier ein Problem hätte, weil, keine Ahnung, es fehlt ein Miepel, müsste ich sagen, okay, der fehlt halt, den muss ich mir halt selber besorgen. Das ist ja was, wo wir sehr verwöhnt sind bei den Brettspielen, dass wir da echt einen tollen Service haben bei den meisten Verlagen und da echt immer Ersatz bekommen und vielleicht hier und da mal das Porto übernehmen oder so. Aber in der Regel kriegst du ja fast immer Ersatz zugeschickt. Das ist halt was, was du hier dann nicht hast. Also dieser ganze Service-Aspekt, der fällt auch noch weg. Und deshalb, also mein Fazit ist, ich werde es auf jeden Fall nie wieder machen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil Blackbox ohne Ende, man hat keine Ahnung, was man bekommt. Und ja, wie gesagt, am Ende des Tages umgehe ich alle kreativen Prozesse, die jemals dafür gelaufen sind, dieses Brettspiel ins Leben zu rufen und beteilige eigentlich die falschen Personen an meinem Geld, was ich dann für das Spiel ausgebe. Und die Ersparnis war jetzt mit Porto und wenn man noch die lange Wartezeit einrechnet, auch nicht so riesig, fand ich jetzt.
Ja, um das abzurunden, lese ich jetzt einfach mal etwas vor, was ich auf der Seite der Verbraucherzentrale gefunden habe. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat im März 2024 den Betreiber der Online-Plattform Temu wegen mehrerer Regelverstöße abgemahnt. Lassen wir das mal so als Ausrufezeichen hier noch stehen und appellieren an euch, organisiert euch gern eure Brettspiele in der gewohnten Qualität von euren Lieblingsverlagen, von den Autoren und Menschen, die daran gearbeitet haben, doch über den regulären Weg, am besten natürlich in dem Brettspielgeschäft eures Vertrauens oder, wenn ihr das nicht um die Ecke habt, in dem professionellen Brettspielversand eures Vertrauens.
Genau, das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Es gibt ja da auch genug Möglichkeiten zu schauen, okay, wo kann ich das Spiel denn auch sonst noch günstig bekommen? Also wir leben ja auch in einer Welt, wo man tatsächlich sehr einfach auch an ausländische Spiele kommt beispielsweise. Ist ja auch sowas, ne? Wenn man sagt, okay, ich kann halt Englisch und kauf mir halt dann eine englische Version, wenn es irgendwo in Frankreich eine Version gibt, wo Englisch mit drin ist beispielsweise oder keine Ahnung, in Holland oder wo auch immer oder in Dänemark und komm da günstig an ein Brettspiel, dann kauft's halt da, aber immer noch besser als bei Temu am Ende des Tages, finde ich. Aber auch innerhalb von Deutschland kann man ja sagen, okay, ich guck halt bei den Seiten, wo man eben Preisvergleiche machen kann und hol mir das Spiel einfach dann, wenn es mal günstig ist irgendwo oder wenn es eben einen Rabatt gibt jetzt vor Weihnachten oder zum Black Friday oder so, da findet man die Spiele mitunter auch wirklich dann relativ günstig oder in den Adventskalendern, die es jetzt gerade im Dezember jetzt gibt, gibt es ja auch immer mal ganz interessante Angebote vielleicht für den einen oder die andere. Und von daher, das ist alles besser als diese Blackbox-Bestellung, die ich jetzt hier erlebt habe.
Genau, es gibt Möglichkeiten, auch Schnapper zu machen, die nicht nahe an der Produktpiraterie sind. Dirk, zum Ende eines Interviews stellen wir unseren Gästen gerne die Frage, wenn du dir einen Brettspielwunsch erfüllen könntest, egal wie abgefahren das ist, mit Vital Lacerda auf dem Mars, on Mars spielen oder einmal Underwater Cities in einem U-Boot spielen. Gibt es irgendetwas in deinem Brettspielleben, wo du sagen würdest, oh ja, da hätte ich mal richtig Lust drauf?
Also in der Tat gibt's was und das ist gar nicht so fern, denn ich habe so eine Idee, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Es gibt immer so das typische Brettspiel, das hat dann meistens Städtenamen, nehmen wir mal Ulm oder Brüssel oder was auch immer, Paris, und spielt dann eben in der Stadt mit irgendeinem Aspekt davon, meistens zu unterschiedlichen Zeiten, aber meistens in irgendeiner Stadt. Also es gibt ja unglaublich viele Spiele, einfach mit Städtenamen.
Frag mal Stefan Feld dazu.
Ja, genau, der Stefan, der könnte es sagen. Meine Idee war tatsächlich zu sagen, ich würde gerne mal eine Reise machen durch Europa an alle Brettspielorte, die mir so einfallen. Also von Orléans über Le Havre vielleicht, Paris, Brüssel, was auch immer es noch alles gibt. Ulm vielleicht als naheliegendstes oder so. Und tatsächlich dann mal so 3 Wochen durch Europa fahren und am liebsten natürlich dann in jeder Stadt das passende Spiel zu spielen. Das wäre nochmal ein Traum von mir, muss ich sagen. Ich habe das auch schon mal so durchgedacht. Da braucht man schon 3 Wochen Zeit, glaube ich, und muss ziemlich viele Kilometer fahren, aber es wäre machbar.
Dann würde ich dich, um diesen Traum in die Tat umzusetzen, gerne in Trier treffen. Und dort setzen wir uns dann in den TGV und fahren zusammen nach Paris und gucken mal einfach, wie die Reise weitergeht.
Naja, ich würde natürlich mit dem Campingbus fahren, ist doch klar.
Ja, ich ja nicht mehr. Den hat man mir ja in Hamburg ich damals weiß. Geklaut. Danke, dass du nochmal in dieser Wunde rumgerührt hast. Dirk, wir verabschieden uns immer mit einem Countdown. Da sagen wir einfach 3, 2, 1 abwechselnd und dann kommt der Wumms. Das würde ich noch gern mit dir machen.
Kein Doppelwumms?
Kein Doppelwumms. Aber also, wir wumsen immer so, wie es kommt. In diesem Sinne, fang doch bitte an.
3, 2, 1,
Wumms.